Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
No. Go. No. Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen, hier ist NoGo mit Ausgabe 174. Servus Stefan.
Hallo Markus.
Stefan, wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Bewegende Woche hinter uns, oder?
Ja, es war doch wieder mal einiges los. Gerade auch hinsichtlich der letzten Woche. Wir sagen vielen lieben Dank nochmal an Robert Klaus fürs Vorbeischauen, dass wir die Folge so schnell auch veröffentlichen konnten. Und vielen lieben Dank an alle da draußen, die sich schon diese Folge genehmigt haben. Und Stefan, es waren doch wirklich bis jetzt ziemlich viele.
Genau. Man kann ruhig sagen, dass das bis jetzt unsere erfolgreichste Folge war, die wir jemals aufgenommen haben. Man kann aber auch sagen, dass sicher noch erfolgreichere kommen werden. Und alle, die jetzt neu dazugekommen sind beim NoGo-Podcast, heißen wir herzlich willkommen und auf eine lange gemeinsame Zeit und Reise, auf die wir uns jetzt begeben werden. Aber, ich will noch ganz kurz sagen, vor Robert Klaus war natürlich die Austria-Vorschau auf die nächste Saison. Und da hat DaoArge0 geschrieben auf Spotify, weil da kann man ja auch kommentieren. Danke für eure Podcasts, jede Woche ein Pflichttermin. Und wir hoffen, dass das für euch da draußen auch gilt, so wie für unseren Hörer. Und wir haben gefragt, Folge 173, Sangria, ein Prost auf Mani, welche Schulnote gibst du den Austria-Transfers bisher? Das werden wir auch nach dieser Folge, wo es über Rapid geht, fragen. Und da sagen 40% befriedigend, 40% nicht genügend. Ein Schelm, der denkt, dass das die Rapidler gewotet haben. Und 20% sagen gut. Mal schauen.
Aber Stefan, wenn die Rapidler meinen, die wären scheiße, die Transfers, müssten sie ja die gut voten.
Das stimmt eigentlich, ja. Aber vielleicht haben sie da nicht fertig gedacht, so wie du fertig gedacht hast. Und wir haben natürlich auch bei Robert Klaus eine Umfrage am Start gehabt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme kann man noch 14 Stunden lang voten, aber ich glaube, das Ergebnis ist jetzt schon ziemlich festgefahren. Hätte Robert Klaus weitermachen sollen? Fragezeichen. Die Ja-Stimmen haben 66% erhalten und die Nein-Stimmen 33%. Sprich, 2/3 wären dafür gewesen, dass Robert Klaus im Amt bleibt und dass er weitermachen kann, nach der Konsumation dieser Folge wahrscheinlich.
Also für die bisherigen Hörer wird es kein Geheimnis gewesen sein, dass ich zu den 66% gehöre oder gehören würde. Und ich glaube, es hätte nicht den Mega-Unterschied gemacht, weil für mich war jetzt der Riesen-Impact mit oder nach der Kuhl-Übernahme nicht sichtbar.
Ob er Rapid weiterentwickeln hätte können, ob er die richtigen Akzente genau gemeinsam mit Markus Katzer machen hätte können, das werden wir nie erfahren. Aber es waren auf jeden Fall sehr interessante Einblicke in einen Kopf eines Trainers, der kurz zuvor, und das waren ja nur 2 Monate eigentlich, geschasst wurde und entlassen wurde. Und ja, ich glaube, ein Mehrwert für ganz Fußball Österreich, diese Folge, die wir da rausgebracht haben.
Genau, näher da waren wir, glaube ich, damals nur dran bei Michi Wimmer, als wir mit ihm sprechen durften und kurz nach seiner Austria, ja, nach dem Ende seiner Zeit bei der Austria. Und aber Robert Klaus, wie gesagt, war jetzt eben ein bisschen mehr Abstand noch mit drin. Dafür konnte er persönlich bei uns da sein. Und also, denke mal, waren beides sehr erfolgreiche Folgen und beides Einblicke, Stefan, die wir vorher jetzt noch nicht so erhalten hatten.
Also, wie gesagt, auch für uns Eindrücke, die wir das erste Mal gehört haben, nicht nur für euch. Und natürlich spricht man auch mit Robert Klaus, wenn das Mikro abgedreht ist. Und natürlich kriegt man da auch noch die eine oder andere Information mit. Aber wir können euch sagen, das, was er auf Sendung gesagt hat, das war schon ziemlich nah dran an der Wahrheit oder war eigentlich die volle Wahrheit. Also er hat da nichts verschönt und sich nicht verstellt, sondern er hat sich eigentlich als ziemlich geerdeter und aufgeräumter Mensch bei uns präsentiert.
Genau, und obwohl er grün-weißer Trainer war und auch weiter gesagt hat, er hat weiterhin ein grün-weißes Herz in sich schlagen, Stefan, war er dir nicht unsympathisch?
Nein, wobei die Spitzen gegen die Austria, die haben vor allem im violetten Lager unserer Hörerschaft für viel Aufsehen gesorgt und auch teilweise für Unverständnis, das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Andererseits war alles respektvoll und die Revanche wird folgen.
Ja, und
am besten auf dem Platz.
Und er hat ja auch am Ende gesagt, glaube ich, war die Schlussfrage, wie sein Kontakt zur Austria war, dass er da eben positive Berührungspunkte hatte und eben auch mit Michi Wimmer sich gut verstanden hat, mit Jürgen Werner einen guten Austausch schon hatte. Also ich glaube, das war einfach so, wie man es bei uns im Podcast irgendwo gewohnt ist, aber halt eher von uns beiden, Stefan, oder vielleicht mal im Stammtisch, ein Häckeln eben.
Genau, aber das gehört dazu. Das halte ich aus. Meine Haut ist dick genug. Nach 3 Jahren No-Go muss sie dick genug sein und der Markus hat schon viel mehr leiden müssen in dieser Podcast. Ära als ich, also zumindest gefühlt subjektiv jetzt. Nicht nur was Rapid angeht, sondern was meine Beleidigungen dir gegenüber angehen.
Ja, mag sein, der eine oder andere hat eh schon gemeint, ich musste mehr Paroli bieten. Auch in diese Richtung muss ich mich vielleicht noch entwickeln, schauen wir mal.
Genau. Entwickeln muss sich auch der Rapid-Kader für die nächste Saison, denn so wie er am Ende der Saison ausgesehen hat, konnte es nicht bleiben. Es hat Abgänge gegeben, es hat Zugänge gegeben, es gibt einen neuen Trainer. Wir schauen uns in der heutigen Folge an, wie es mit Rapid in der neuen Saison starten kann, weitergehen kann. Markus hat sich den Kader ganz genau angeschaut, hat sich die Spielsysteme von den bisherigen Testspielen komplett genau analysiert und wird uns jetzt in den nächsten 3 Stunden alles detailliert berichten, was er sich von der neuen Saison erwartet. Ich werde mich zurücklehnen und lauschen, zeitweise.
Stefan wird schauen, wann kann er angreifen, wann muss er angreifen, reingrätschen und dann wird er entsprechend folgen. Ja, richtig, Stefan, nachdem du zuletzt ausführlich über die Austria berichten konntest, ist jetzt mein Part dran. Hat alles ein bisschen länger gedauert. Warum? Jo, wir kennen die Saga rund um Marko Arnautović, die hat viel Zeit gekostet und hier und da, glaube ich, auch einiges an Nerven. Aber sie ist eben zu einem Nicht-Ende geführt, also aus meiner Sicht nicht positiv, wobei ich sagen muss, ich war jetzt nicht der allergrößte Fan aus mehreren Gründen, halt einmal Alter betreffend, er ist ja nicht mehr der Jüngste. Auf der anderen Seite glaube ich einfach, man hat jetzt schon gemerkt, dass nur diese Gerüchte und er ist vielleicht wirklich dran und es ist nicht unmöglich, zu einem Mega-Hype geführt haben und ich glaube einfach, dass dieser Hype, wenn jetzt tatsächlich gekommen wäre, Rapid wahrscheinlich rundherum nicht gut getan hätte. Ich glaube, man tut gut daran zu schauen, wo wir herkommen. Und das ist Platz 5 der Vorsaison. Und jetzt da gleich wieder dann mit einem Arnautović im Kader Mission 33 auszurufen. Wir wissen alle, wie das in der jüngeren Vergangenheit abgelaufen ist, wenn das mal der Fall war. Und wie schnell man dann wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet ist. Ich glaube, eben der Mannschaft, dem Verein, dem Trainerteam rund um Peter Stürger hätte eben dieser Fakt nicht so gut getan. Plus dann eben auch das finanzielle Risiko, was meiner Meinung nach da gewesen wäre. Sie hätten wirklich großes Paket geschnürt werden müssen und Rapid hat sich bis zur Decke gestreckt. Es ist jetzt eben nicht so gekommen. Finde ich ein Ende, das so in Ordnung ging. Auf der anderen Seite muss ich sagen, was es positiv ist, ist, dass anscheinend, auch wenn man sich hier und da vielleicht jetzt Schmähs von Violetta oder Seite anhören muss oder vielleicht auch von anderen Vereinen, finde ich es gut, dass man sich hier wirklich bemüht und keine Sachen mehr ausschließt, dass es keines No-Gos sozusagen gibt, was immer positiv ist und man eben schaut, auch Anfragen stellt, wo man vielleicht früher gesagt hätte, na, es ist sowieso unmöglich, machen wir nicht. Also ich finde diesen Zugang sehr positiv und auch wenn es jetzt im Endeffekt eben nichts geworden ist. Weil die Alternativen, dazu kommen wir später noch, sind für mich einfach sinnvoller.
Ja, das mag jetzt dahingestellt sein. Trotzdem, Ja, ich finde es auch mutig von Rapid, dass man da auch Anfragen stellt, auch an Spieler, die vielleicht jetzt nicht in Reichweite sind auf dem ersten Blick. Auf den zweiten Blick finde ich es dann aber auch ein bisschen armselig, wie man da die Hosen runterlässt, wie man verzweifelt versucht, Sponsoren zu generieren, wie man verzweifelt versucht, das ganze Budget auf Arnautović zu lenken, um dann zu sagen, nach wochenlanger medialer Berichterstattung und wochenlangen Hin und Her, dass es dann doch nichts wird. Das fand ich eigentlich jetzt auch ohne grün-weiße Brille, eher im lächerlichen Spektrum der Transfergeschichten als im seriösen Spektrum, muss ich sagen. Also ich finde, da hat sich Markus Katzer und die ganze Rapid-Transfer-Abteilung keinen Gefallen getan.
Gut, das ist deine Meinung, das steht dir natürlich zu. Wird vielleicht der ein oder andere diese Meinung auch teilen. Ich fand jetzt nichts Verwerfliches mit dran. Vielleicht hat man es tatsächlich nur als Marketing-Instrument hergenommen.
Ja, aber dann war es kein positives Marketing, meiner Meinung nach. Weil in Wahrheit hat Rapid jetzt den Ruf, okay, in den letzten Tagen haben sie ein paar Neuverpflichtungen melden können. Aber grundsätzlich haben sie ja dann lange, war ja dann lange, dann war Arnautović ist nichts geworden, dann war Selke ist nichts geworden. Da war man dann schon eher in einer negativen Eigenwerbung dann schon wieder gefangen.
Ja, du, ich meine, es gibt andere sogar Weltvereine, ich sage jetzt nur FC Bayern, die, glaube ich, haben das jetzt auch noch weit auf die Spitze getrieben mit gewissen Sachen. Ja, du, kann man sehen, wie man will. Ich glaube, für die mediale Berichterstattung war es nicht gerade kontraproduktiv. Wie das jetzt im Endeffekt dann hängen bleibt bei Fans, bei Sponsoren, bei anderen Partnern, sei dahingestellt, ob die das jetzt positiv oder negativ aufnehmen. Ich denke mal, für Verkauf von gewissen Dingen war es förderlich, ob die Leute jetzt im Nachhinein dann sauer sind oder sagen, nein, man hat alles probiert, kann ich jetzt nicht fix sagen.
Nein, kann man auch nicht sagen, werden wir auch nicht wissen, werden wir auch nicht erfahren. Aber im Grunde genommen gibt es da eben jetzt da diese zwei Erzählungen oder eigentlich diese zwei Wahrnehmungen nach außen. Uns würde interessieren, wie ihr das wahrgenommen habt. Schreibt es uns gerne. Und lasst uns eure Meinung da in den sozialen Netzwerken oder auch per E-Mail unter nogo.wien@gmail.com. Aber Markus, wir wollen uns ja nicht nur damit beschäftigen, was nicht funktioniert hat. Rapid hat ja auch einige Neuzugänge präsentieren können und vielleicht gehen wir die jetzt da dann gleich ein bisschen durch.
Genau, ein Neuzugang, ich meine, er ist jetzt nicht neu, also so neu, aber wer natürlich mit Rapid jetzt erstmals als Trainer in die neue Saison startet, ist Peter Stöger. Ist mit Sicherheit eine Geschichte, die lange polarisiert hat, aber eben auch ein neuer Mann an der Linie. Das heißt, hier wird es eine gewisse Adaption geben, nicht nur im Kader, sondern eben auch vom System. Das neue System wird wohl ein 4-1-2-3 sein, das heißt weg von diesem Klauschen und eben zu einem 4-1-2-3 hin. Ich bin tatsächlich gespannt, wie das dann noch verfeinert werden kann. Gerade so, wie es der Stefan gesagt hat, in Sachen Kader hat sich jetzt ja doch einiges getan. Im Vergleich zum Vorjahr ist es nicht so, dass man eigentlich mit Saisonbeginn jetzt schon alles oder mit Trainingslager und sehr früh in der Saison alles beisammen hatte, kadertechnisch, sondern es war eben so, dass jetzt aus dem Trainingslager dann Jansson abgereist ist und da ein Rekordtransfer zustande gekommen ist zwischen 8 und 10 Millionen, also inklusive Boni soll es bis zu 10 Millionen gehen, wird man hier generieren können. Vielleicht, wahrscheinlich. Und ja, das war dann eben jetzt nicht so, dass man mit dem Trainingslager Abschluss dann schon alles beisammen gehabt hätte und dass eigentlich so die vermeintliche Startelf da fix jetzt eben zusammengespielt hat, sondern es waren jetzt eben, dass zwei wirklich wichtige Transfers im Nachhinein getätigt werden konnten. Peter Stöger, von ihm wird, denke ich mal, verlangt, dass er eine gute Balance findet zwischen den eben Neuzugängen und auch Integration von jungen Nachwuchsspielern oder eben die von Rapid 2 hochdrängen. Plus ihm wird dazu gesagt, dass er ein Menschenfänger ist, dass eben auch die kommunikative Seite hier Richtung Spieler besser laufen soll, wie sie angeblich unter Robert Klaus eben nicht so gut stattgefunden hat. Dann, Torhüterposition hat sich eigentlich nichts verändert.
Darf ich nur ganz kurz noch einwerfen? Und Peter Stöger startet ja auch schon mit schwierigen Voraussetzungen, indem eigentlich in einer relativ weit fortgeschrittenen Zeit der Vorbereitung erst die wichtigen Neuzugänge auch präsentiert wurden, die ja dann eigentlich auch im Laufe der Saison eine tragende Rolle spielen sollen.
Genau.
Nur eine negative Kritik dann wieder mal darlegen zu können.
Ja, immer gern, immer gern. Also Peter Stöger können wir noch sagen, weil eben zweimal Austria-Trainer war, einmal dazwischen auch noch Austria-Sportvorstand. Seine letzte Trainerstation vor Rapid war dann Ferencváros zwischen 1.7.21 und 13.12.21. Dazwischen war er dann eben noch Sportdirektor bei der Admira und jetzt eben seit 1.7. bei Rapid in Amt und Würden und mal eben schauen, wie er sich hier dann schlägt. Und man kann wahrscheinlich auch schon irgendwo etwas festhalten. Sollte es nicht zünden, dann wird das wahrscheinlich auch nicht spurlos an Markus Katzer vorbeigehen. Hat sich eben mit Robert Klaus einen jungen, frischen Trainer geholt, der wirklich noch nicht sehr viele Meriten hatte als Cheftrainer im Profibusiness. Jetzt eben mit Peter Stöger ein ganz anderes Format, ein sozusagen alter Hase, der wirklich schon viel kennengelernt hat, viel gesehen hat, vielleicht einer der von diesem Profil her besser zu Rapid passt, weil man, ich glaube, da muss man schon eine dicke Haut haben. Robert Klaus hat bei uns gesagt, er ist da sehr naiv rangegangen und eigentlich war das sehr positiv aus seiner Sicht. Wir werden schauen, was besser funktioniert und wie sich eben Peter Stöger schlägt. Mit folgendem Kader wird jetzt eben in diese Saison starten. Auf Torhüter-Position wollte ich eben schon kurz ansetzen, hat sich nichts getan. Um Niki Hedel gab es ein paar Gerüchte, dass er vielleicht den Verein verlassen könnte, Next Step im Ausland. Diese Richtung hat sich dann aber relativ schnell nichts mehr getan. Er hat gesagt, er will bei Rapid bleiben. Ist jetzt auch neu, dass er die Nummer 1 trägt. Ja, und wird eben mit dem Gespann zusammen mit Gadler, Orgler und Göschl in diesem Quartett in die Saison gehen. Von der letztbeitgenannten wird mit Sicherheit viel Spielpraxis bei Rapid 2 in Liga 2 gesammelt werden. Da war eigentlich die große Geschichte, dass man stark damit gerechnet hat, dass hier Abgänge zu verkraften sein werden, ist bisher nicht der Fall. Sowohl Royao ist noch da, als auch Ahus ist da. Selbst für Zvetkovic soll es ja im vergangenen Winter attraktive Angebote gegeben haben. In diese Richtung gab es jetzt nichts mehr, sogar eher die Tendenz, dass man ihn längerfristig noch an den Verein binden möchte, weil ich es im Kopf habe, läuft sein Vertrag 6. Das heißt, in diese Richtung muss man jetzt dann in die Puschen kommen sozusagen und ihn eben als Mentalitätsspieler und auch wirklich Fanliebling eben auch wieder, der die Kurve, der die Tribünen pusht, weiter an sich binden, fände ich definitiv sehr positiv. Und er ist eben auch mit jetzt 29 in einem Alter, wo man wahrscheinlich auch nicht mehr den riesigen Reibach mit ihm machen werden können sollte, aber wie gesagt, im Winter gab es wohl eben diesbezüglich Anfragen. Und es war jetzt eigentlich eher auch so, dass man in der Innenverteidigung weiter aufgerüstet hat. Weil mit Jean Marcelin gibt es eben einen Neuzugang, den man an sich binden konnte, der eigentlich eher Richtung Vorbauen ging, dass man eben auf einen Abgang von eben Royao oder Ahuso reagiert. Er kommt aus Jerusalem, das heißt aus Israel, wollte eben dort wegen der derzeitigen, nicht nur politischen, sondern leider auch kriegerischen Lage Israel verlassen. Deswegen hieß es, dass man ihn für knapp 150.000 Euro verpflichten konnte. Von dahingehend definitiv ein Schnäppchen, weil sein Marktwert liegt aktuell bei rund 1 Million. Hat aber eine Vita eben mit großen Vereinen schon drinstehen. Kommt aus der Jugend von Auxerre, war dann bei Monaco, verliehen an Cercle Brügge und dann auch Girondins Bordeaux. Und sein Marktwert war zwischendurch bei 7 Millionen. Da hofft man sich mit Sicherheit, dass man diesen auch wieder in ähnliches Fernwert, vielleicht übertrieben, aber definitiv verdreifachen kann. Ist mit 25 noch in einem sehr guten Alter. Also hier gäbe es mit Sicherheit die Möglichkeit, ihn weiter wieder zu entwickeln, vielleicht eben zu zeigen, dass er sich auch international performen kann und dann eben vielleicht auch wieder einen positiven Richtung Einkauf und Verkaufserlös Marge erzielen kann. Dann
Wurde übrigens in der letzten Saison zum besten Verteidiger in Israel gewählt und spielt aber nicht für Israel, sondern für Madagaskar im Nationalteam, hat auch schon ein Länderspiel hinter sich.
Genau, hat eben französische Wurzeln, also das ist auch wieder jetzt eben eine Erweiterung der französischsprachigen Linie, die man bei Rapid jetzt ja doch wirklich relativ oft antrifft, wo Robert Klaus eben auch die positive Eigenschaft gehabt hat, dass er Französisch konnte und sich eben mit den Spielern direkt unterhalten konnte. Hier wird es jetzt eben in Zukunft einen Dolmetscher machen, der sozusagen das Zwischenglied ist zwischen Trainerteam und den Spielern dann selbst. Dann in der Innenverteidigung gibt es eben als weiteren Neuzugang, wobei er es wirklich polyvalent einsetzbar, muss man dann wieder ganz klar sagen. Janis Horn, derzeit noch angeschlagen bzw. leicht verletzt, kann eigentlich alles in der Verteidigungslinie spielen. Das heißt, rechter Verteidiger, aber auch linker Verteidiger. Gerade für links ist er wohl hauptsächlich vorgesehen, um vor bzw. neben Jonas Auer dafür Druck zu sorgen und eben auch dem Jonas Auer auch mehr die Route ins Fenster zu stellen und zu sagen, okay, jetzt heißt es Leistung vermehrt Leistung zeigen, beziehungsweise auch gewisse Eigenfehler abstellen. War zuletzt in der MSL aktiv, war dort verliehen aus Nürnberg und kommt eben jetzt vom Club und er ist damit nicht der Einzige. Wir werden gleich dann noch im weiteren Verlauf hören, dass es hier noch weitere Ansatzpunkte gibt. Ja, dann ein
kommt über, also Peter Stöger war ein Wunschspieler von Peter Stöger, der kennt ihn ja schon aus der Vergangenheit vom ersten FC Köln.
Genau, so schaut's aus. Die kennen sich diesbezüglich und ja, ich denke mal, er weiß dann auch, was er bekommt und seine Qualitäten gut einzuschätzen. Komplettiert wird es in Verteidiger, ja, das sind nicht gerade wenige sind, noch durch die jungen Kröller und Schöller. Kröller eigentlich eher selbst entwickelt von Rapid in der vergangenen Saison, dann im Finish dann auch noch mit vermehrt Einsatzzeiten. Wahrscheinlich hätte die ansonsten Jakob Schöller bekommen, aber der war leider relativ häufig verletzt und oder angeschlagen. Ist er dann auch zum Zug gekommen als Auersatz, als linker Verteidiger und ich glaube, dieses Projekt hätte man noch weiter vertieft, weil auch da hat er sich gut geschlagen, wenn er eben fit geblieben wäre. Ja. Ist jetzt noch 19 und damit auch noch einen Tick jünger wie Kröller, hat sich für mich, denke ich mal, auch schon mehr in den Fokus gespielt und ist in der Hinsicht bis dato das größere Talent. Man wird schauen, wie es mit ihm in der Saison weitergeht. Die Konkurrenz ist ziemlich groß. Vielleicht sucht man ja auch eine Leihvariante für ihn. Wir werden sehen und dranbleiben. Dann in Richtung Außenverteidiger. Eben wie gesagt, Nummer 1, denke ich mal, für mich derzeit vom Ranking offiziell her, aber nachdem er in der Vorbereitung bis jetzt alles verpasst hat, eben nicht Horn, sondern weiter Jonas Auer, wird sich, wie gesagt, stabilisieren müssen. Ich denke mal, sein Zug nach vorne ist gut, aber gerade flankentechnisch sollte er sich noch verbessern können hier auch. Und eben in der Rückwärtsbewegung gilt es, weiter lästig zu sein und eben gewisse Eigenfehler gerade im Spielaufbau zu verhindern. Rechter Seite gesetzt, Bendegúz Bolla, ungarischer Nationalspieler, war in der letzten Saison auch so ein bisschen ein Auf und Ab, aber doch mit Sicherheit, denke ich mal, generell eine zuverlässigere Personalie, die man dann für sich und bei sich hatte. Beidseitig auch hier einsetzbar, Moritz Oswald hat wohl in der Vorbereitung einen sehr guten Eindruck bei Stürke hinterlassen, jetzt aber leider dann auch verletzt und angeschlagen gewesen, wird weitere Wochen noch ausfallen, kostet ihn natürlich Zeit, kostet ihn jetzt natürlich Sichtungspunkte, wo andere in diesem Bereich jetzt auch noch ausgefallen wären. Schade für ihn, plus eben, denke ich mal, war jetzt schon ersichtlich, dass er mehr in seinem Kernbereich im defensiven Mittelfeld zum Tragen kommen soll. Ist mit 23 jetzt auch in einem Alter, wo er, denke ich mal, den Next Step machen möchte und man wird gespannt sein, wie es in diese Richtung weitergeht. Zurück aus Hartberg und ebenfalls, um die Verteidiger abzuschließen, hätte man noch Furkan Demir, Bruder von Yusuf Demir, und dem jetzt im Sommer auch das ein oder andere Mini-Gerücht bezüglich Comeback gegeben hat, wurde nicht in diese Richtung. Aber denke mal, Furkan Demir ist guter Backup für Bendegúz Bolla auf der rechten Seite, hat sich in der Vorsaison beim TSV etabliert in der Bundesliga, zahlreiche Partien gemacht, ist, glaube ich, ein Spieler, der in diesem Leihjahr gut performt hat, sich weiterentwickelt hat, wie es von Rapid man sich erhofft und erwünscht hatte. Einer, der immer extrem lästig ist, aggressiv rausverteidigen kann, aber jetzt nicht kopflos, wie es vielleicht den Anschein ab und zu noch hatte bei Rapid 2 und auch bei seinen wenigen Einsätzen in der Kampfmannschaft, wo er die Chance mal gekriegt hat, gerade in der jüngsten Vorbereitung, wo es da der Fall war. Und so ein bisschen Hitzkopf, wo man aufpassen muss, dass er vielleicht nicht zu viele Karten sammelt. Aber mich würde es auch freuen, wenn er hier die Chancen bekommt und gerade wenn man eben dieses Fenster weiter dauerhaft bekommen will, jetzt eben nicht nur in der Quali, sondern vielleicht auch erneut in der Ligaphase mit Donnerstag-Sonntag-Rhythmus, wird da, denke ich mal, zu einiger Spielzeit kommen.
Ist Furkan vor Demir ist gleich Furkan Dursun oder sind das zwei verschiedene Menschen? Weil ich finde Furkan Demir auf der Rapid-Seite gar nicht mehr. Weder bei den Profis noch bei Rapid 2.
Okay, dann gibt es da wohl aber diesbezüglich einen Fehler auf der Rapid-Seite. Nein, Furkan Dursun ist ein anderer.
Okay.
Ein anderer Person und auch als Stürmer angesiedelt, also wesentlich offensiver wie Furkan Demir.
Liebe offizielle Hörer, die bei Rapid arbeiten, bitte überprüft eure Kader auf der Webseite.
Da ist noch was in der Hinterhand, dass er erneut verlieren wird, aber das nehme ich nicht an, weil eben auf seiner Position eben, beziehungsweise auch multi-einsetzbar es ist, dass Dominik Vince war ja im Finish der vergangenen Saison ein Gewinner unter der Kulowitz-Zeit, kam da zu zahlreichen Einsätzen, eben mitunter durch die Not in der Innenverteidigung, aber dann eben auch als Außenverteidiger. Er soll jetzt den nächsten Step genauso wie Demir machen und man hat ihn verliehen an Hartberg. Das heißt, er ist dort mehr oder weniger der 1-1-Ersatz von Demir dann. Hoffentlich eben auch dort wird zu zahlreichen Einsätzen kommen, wird sich weiterentwickeln und dann zurückkehren. Und er hat eben, wie gesagt, den starken Vorteil, dass er links, dass er rechts und dass er auch als Innenverteidiger zum Einsatz kommen kann. Und dann werden wir schauen, wie es in diese Richtung weitergeht. Ebenfalls verliehen, in diesem Fall an die WSG Tirol, ist Benjamin Böckle, linker Verteidiger hauptsächlich und ja, in der Vorsaison zum Großteil eher dann nur bei Rapid 2 im Finish zum Einsatz gekommen. Ansonsten vom Trainerteam oftmals auch nur auf der Bank wenig Einsätze, wenig zeigen können. Und wenn, dann natürlich auch in einer Mischung in der Verteidigung beziehungsweise im sonstigen Team, wo er nicht so herausstechen konnte. Und definitiv bisher keiner war, der eben dem Jonas Auer Druck gemacht hat als linker Verteidiger. Stefan, irgendwas zur Abwehr noch von dir? Wo ist irgendwas? Nix.
Nein, ich habe weiterhin eine abwehrende Haltung Rapid gegenüber, aber zur Abwehr habe ich sonst nichts mehr zu sagen.
Okay, das ist natürlich ganz neu, deine Haltung. Wir schauen damit Richtung Mittelfeld. Ja, da sehe ich einiges an Rot auch. Also bei Royao lässt sich noch sagen, ist im ersten Pflichtspiel gesperrt nach seiner roten Karte gegen Djurgården, ganz im Finish, wo er ebenfalls dann noch vom Platz geflogen ist, wird er nicht in der ersten Quali-Runde mit dabei sein. Erwähnt habe und aufgezählt habe, gibt es ja da genügend Alternativen in der Innenverteidigung, um ihn da ersetzen zu können. Im Mittelfeld haben wir die Herren Grigic. Für den könnte es eventuell jetzt ein bisschen enger werden, auch wenn ja, ich noch nicht hundertprozentig mit diesem Dreier-Mittelfeld durchschaue, aber für mich kristallisiert sich jetzt eben so heraus, dass man da nur einen wirklichen Sechser, Peter Stöger, damit plant, beziehungsweise die anderen eher als Achter sieht, eher durch seine Zweikampfstärke und jetzt nicht, dass er jetzt, denke ich mal, als Kreativgeist wirklich so mega auffallend war, auch wenn man natürlich den einen oder anderen tollen Assist von ihnen in der Vorsaison mal gesehen hat, gerade auf Guido Burgstadion im Europacup, ist jetzt nicht seine Kernkompetenz. Von daher, wenn wirklich dann nur noch eine wirkliche fixe Sechs aufgestellt wird und er eben dann eben jetzt mit Sangaré, Amane und die ist das heißeste Gerücht, was vielleicht in diese Richtung noch passieren soll, eventuell sogar heute an unserem Aufnahmetag am Freitag noch passieren könnte. Könnte es natürlich sein, dass bei ihm die Einsatzzeiten weiter runtergehen. Für mich kristallisiert sich eben dieser eine Sechser so heraus, dass man dann sagt, man möchte die kampfkräftigere Variante aufbieten. In den meisten Spielen, beziehungsweise vielleicht eben dann auch einen mit spielerischer Kompetenz wie ein Sangaré, wenn es dann eben zum Beispiel darum geht, dass der Gegner vielleicht mit einer Fünferkette massiver hinten drin steht, um da eben auch das spielerische Element auf der Sechs auch noch haben zu können. Das bildet sich für mich sowohl bei Amane als auch bei Sangaré jeweils ab und auch, glaube ich, ein Ziel könnte in diese Richtung gehen, obwohl der mehr als reiner Sechser gesehen wird von den Sachen, die ich bis jetzt gelesen habe. Und da wird man eben schauen, wie viel Spielzeit bei Lukas Krikic noch überbleibt, wobei ich es natürlich schade finde, weil ich ihn immer wieder als eben einer dieser Eckpfeiler in Richtung Mentalität schon sehe und gesehen habe und mir das, denke ich mal, schon das ein oder andere Mal dann abgehen könnte. In dem Bereich haben wir noch den Tobias Børkeeid, ja, der Norweger bis jetzt ziemlich verfolgt vom Pech in Sachen Verletzungen, auch weiterhin noch mit erheblichen Problemen und jetzt in der Vorbereitung gefehlt. Ja, muss schauen, wie es in diese Richtung weitergeht. Bis jetzt konnte er sehr wenig doch zeigen. Bei Sangeré weiter noch gesagt, ja, ich glaube, bei ihm kann man sich wesentlich besser daran erinnern, dass er eben gegen Djurgården sehr früh schon vom Platz geflogen ist und damit eben auch jetzt in den ersten Quali-Spielen nicht mit am Start. Der offensivere Part im zentralen Mittelfeld, sage ich jetzt mal, Louis Schaub und Matthias Seidel. Louis Schaub, einer, der in der Vorsaison doch bis auf wenige Glanzlichter viel schuldig geblieben ist. Da hat man sich mehr von ihm erwartet, gerade von Fanseite. Denkt man auch sehr, er selbst hat mehr von sich erwartet. Konnte selten zünden, konnte selten diese Führungsrolle einnehmen, die man sich von ihm erhofft hat. Jetzt, wenn das Ganze wirklich zentraler stattfinden sollte, nachdem man nach vorne in dieser Dreierkette ja wohl nur einen zentralen Stürmer aufbieten wird und die anderen zwei eben als Flügel abbilden, heißt er und Seidel sollten wesentlich mehr mittiger auflaufen dürfen, denke mal, das wird ihm gut tun, wird beiden gut tun. Und da darf man sich hoffentlich eben von grün-weißer Seite mehr von ihm erwarten für die kommende Spielzeit. Und ich bin gespannt jetzt in den Vorbereitungsspielen. Waren schon auch schon mehr Akzente da. Matthias Seidel ist jetzt in der Vorsaison
aber,
auch...
Aber, Entschuldigung, ja? Louis Schaub wahrscheinlich einer der Gewinner der bisherigen Vorbereitung, wenn man so die Spiele verfolgt und macht auch irgendwie klar, dass Louis Schaub als grüne Vereinslegende zurückgeholt wurde, aber eigentlich gar nicht in das System Klaus gepasst hat.
Ja, also das ist fix so. Ich glaube, das Trainerteam konnte mit dem System eigentlich nicht so viel mit Louis Schaub anfangen. Er konnte seine Qualitäten eben eher weit außen nicht so ausspielen. Hat auch jetzt nicht mehr diese Dynamik, die er früher auch nur ansatzweise hatte. Ich glaube, die Sprintrakete würde fix unterschreiben, war er noch nie. Ist jetzt mit 30 in einem Alter, wo er natürlich schon viel gesehen hat, aber wo es in diese Richtung auch eher rückläufig ist. Dann glaube ich auch vom Körperlichen, gerade in vielen 1-zu-1-Duellen außen, war jetzt nicht seine Kernkompetenz. Und ich denke mal, in der Mitte wird es ihm hoffentlich gut tun, dass er und auch Matthias Seidel eben da, wie schon gesagt, zentraler zum Einsatz kommen kann. Matthias Seidel stand auch in der Kritik in der Vorsaison, war dann eben auch, dass er zwischenzeitlich aus der Startelf rausgekegelt wurde. Als Kapitän natürlich immer auch ein Thema, das groß gemacht wurde, vielleicht größer gemacht, als es hätte sein sollen. Aber es war eben eins da, ich glaube, war auch gewisse Verunsicherung bei ihm zu spüren, wo die ganze Mannschaft so ein bisschen am Sand war. Gerade, denke mal, im Finish ist, war dann auch einer, der trotz allem dann wieder noch vorangegangen ist, auf den gesetzt wurde. Und ja, wir haben es ja schon so oft gehört, gerade auch so diese Täler gehören Art 1 mit dazu. Ich meine, er ist jetzt auch erst 24, prinzipiell ein eher introvertierter Typ. Und schon einer, der vielleicht jetzt auch mit dieser kleinen Durststrecke gut umgehen kann und den es vielleicht jetzt auch sportlich weiterbringt. Wir werden sehen, diese Saison wird es zeigen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er jetzt komplett davon profitiert und wieder einer sein kann, der an die guten Werte, wobei die in der Vorsaison, bitte nicht verstehen, waren unwesentlich schlechter, von seinem ersten Jahr anknüpfen kann.
Der Kapitän?
Ja,
also ein hieß es schon. Der Kapitän weiterhin.
Ja, das hieß es schon von Peter Stöcker, dass sie ihm da eigentlich nichts wegnehmen wollen und wollten. Er auch dem Gespräch das auch mitgenommen hat und er weiter Rapid-Kapitän bleiben wird. Zum Vorgespräch auch Robert Klaus gemeint hatte in diese Richtung, ja, wen hätte man denn ansonsten als Alternative gehabt und hätte man dann zu Kapitän machen können. Er fand, dass das durchaus eine gute Wahl war und natürlich hätte sich vielleicht ein Hedel angeboten, aber Torhüter ist natürlich immer schwierig in dieser Kategorie und sonst sind einige arrivierte Kräfte beziehungsweise auch schon erfahrene Kräfte einfach nicht so, haben sich so angeboten, wo man eben nicht gewusst hat, okay, wie viel kommen die tatsächlich zum Spiel und eben ein Guido Burgstaller wollte es eben auch nicht mehr machen. Dann kommen wir zu den noch offensiveren Positionen, das heißt eben Flügel und zentraler Sturm. Da ist eben jener von dir genannte Furkan Dusun, nehme ich jetzt einfach schon mal mit rein, war Anfang der vergangenen Saison eine heiße Aktie, vielleicht in Richtung Durchbruch auch schaffen, ist dann eigentlich immer mehr ins Hintertreffen geraten. Da war dann ein Hedel vor ihm, der vorbeigezogen ist. Es war, hatte natürlich Konkurrenz auch mit dem Noah Bischoff, der vor ihm gesehen wurde. Es war dann ein Wurmbrand, der vorbeigezogen ist. Hedel ist jetzt zwar nicht mehr da, Aber ich glaube, dass wirklich er jetzt einen Durchbruch schaffen kann, ist im Moment nicht am Horizont zu sehen. Wäre es vielleicht eher noch die Möglichkeit, dass er bei Rapid 2 noch weiter wirklich Vollgas gibt und sich darüber empfiehlt oder vielleicht eben auch eine Leihe, wenn es eben innerhalb der Bundesliga interessant für einen Verein wäre, dass er in diese Richtung noch sich vielleicht weiterentwickeln kann und könnte. Gleiches geht so ein bisschen für Oliver Strunz, ist zurück von seiner Leihe beim FAC. Konnte jetzt dort in Floridsdorf nicht megamäßig auf sich aufmerksam machen, kam aber andererseits jetzt in der Vorbereitung doch relativ ordentlich zum Zug. Aber auch hier gibt es in diese Richtung eher noch Gerüchte, dass er vielleicht erneut verliehen wird. Schauen wir mal, wie es da tatsächlich weitergeht mit ihm. Noah Bischoff, wie eben schon angesprochen, auch einer, von dem er sich in der vergangenen Saison noch mehr erhofft hatte. Jetzt erneut mit Sprunggelenksproblemen außer Gefecht gewesen und weiter noch nicht im Rhythmus. Also wird es, denke ich mal, auch jetzt 25-26 bei Rapid ziemlich schwer haben, wenn da alle fit bleiben. Fit bleiben gilt genauso natürlich auch für Niki Wurmbrand, war mit Sicherheit der Spieler, der sich in der Vorsaison am meisten profilieren konnte von den ganz Jungen, ist mit 19 eben noch in einem Alter, in dem er extreme Sprünge machen kann, aber eben auch, wo man halt gewisse Schwankungen unterworfen ist. Wobei, finde ich, bis jetzt hat er es doch relativ stabil, ordentlich bis gut gemacht. Aber eben halt war immer mal wieder auch verletzt und angeschlagen, was ihm mit Sicherheit einiges an Rhythmus gekostet hat. Man wird schauen, wie viel er zum Einsatz kommen wird. Ich hoffe doch einiges. Und wo er dann auch zum Einsatz kommen wird. Denn ich meine, ist da gerade auf der Außenposition durch sein Speed immer eine Option, aber eben auch vorne drin. Aber wenn man da tatsächlich jetzt nur noch mit einem Zentralen spielen wird, ist die Frage, kann er vielleicht auch eben als Seidel-Schaub-Option dahinter noch kommen? Aber da gibt es eben auch noch andere Varianten diesbezüglich. Ich hoffe, dass er weiterhin eben, wie gesagt, viel Spielzeit erhält und dann noch weiter auf sich aufmerksam machen kann. Ja, wer fix verpflichtet worden ist nach seiner Leihe eben von Winter eben, also im Frühjahr, ist Ercan Kara. Da war es dann wohl, dass er auch Richtung 150.000-200.000 gegangen ist. Oder ich glaube sogar Richtung 300.000. Marktwert war eigentlich 800.000. Kaufoption 1,5 Millionen. Also das wäre, denke ich mal, fix nichts geworden, wenn Samsung Sport darauf bestanden hätte. Summa summarum bei seiner Leihe einiges schuldig geblieben. Wobei ich glaube auch er war jetzt nicht der mega erwünschte Transfer vom System her, dass sich das Trainerteam so vorgestellt hatte. Hatte damit eben auch vom Stand her nicht die optimale Geschichte für ihn. Viele Kurzeinsätze, das ist natürlich schwer, den Rhythmus aufzunehmen, wenn man eben gerade vorher nicht so viel gespielt hat. Und dann aber eben mit zwei extrem wichtigen Toren, einmal im Derby, das siegbringende Goal zum Sieg in Favoriten und dann eben noch das 3:0 entscheidende Treffer gegen den LASK im Playoff-Rückspiel, der dann Rapid jetzt eben in die Quali gebracht hat. Von daher muss man ihm natürlich dankbar sein. A1, A2, jo, im Fußballgeschäft geht es ums harte Business und da sind die Erfolge von gestern sehr, sehr schnell vergänglich. Nichtsdestotrotz ist jetzt back in Hütteldorf als Fixverpflichtung und sehen. Ich denke mal, als Zielspieler ist er von seiner Statur und so weiter, je nachdem, wie alles aufgezogen wird, wenn jetzt nicht noch mehr über die Flügel gekommen wird, aber selbst da natürlich ist er von seiner Größe und auch bei dem, wie er sein tolles Tor gegen den LASK erzielt hat, definitiv eine gute Option. Der Einser hätte eigentlich nicht sein sollen, aber mal schauen, wie sich die ganze gesamte Saison diesbezüglich für Rapid noch für ihn entwickelt.
Die Frage ist halt auch, ob er der Einser bleibt.
Ja, ich denke mal, das wird jetzt der weitere Verlauf dann zeigen und wie sich die anderen Optionen auch präsentieren. Da haben wir dann den Claudi Mbui, hatte in der vergangenen Saison bei St. Pölten einige Zeit, auch Anlaufzeit gebraucht, ist dann aber ganz toll durchgestattet, damit auch Torschützenkönig in Liga 2 geworden. Jetzt von Rapid verpflichtet, viel in der Vorbereitung auch schon zum Spielen gekommen, ist, denke ich mal, so eine Mischung aus einigen Spielern, die man im Kader hat, bringt eine gewisse Wucht mit, bringt aber auch Speed mit und ich denke mal ein sehr interessanter Mann, der vielleicht eben auch hinter den Spitzen kommen kann und auch vielleicht auch am Flügel auch ausweichen kann, also ich denke mal auch keiner, den man nur im Sturmzentrum sehen muss, genauso wie Ercan Kara, also nicht genauso, im Gegensatz zu Ercan Kara, der man eigentlich ja fast nur vorne drin sehen wird und dessen jetzt nicht, dessen Kernkompetenz ist, hier das spielerische Element reinzubringen, ist es bei Claudine Bouy schon so, dass er diese Attribute mit sich bringt und, denke ich mal, dann auch vielfältiger einsatzbar sein wird. Und auf den bin ich auch ziemlich gespannt.
Wird übrigens mit der Rückennummer 71 auflaufen. Auch eine interessante Wahl, meiner Meinung nach. Kara 99 oder hat er die jetzt geändert?
Der hat jetzt die 9.
Ah, der hat jetzt die 9. Okay, passt. Hat einen 9er abgeben müssen. Ja, vielleicht kann ja Mbui auch den 1er dann noch abgeben.
Ja, wahrscheinlich hätte er auch die 9 gewollt, aber hat eine 0 Mitte zubekommen. Aber zu dem kommen wir gleich noch, Yannis Artist. Wie ich jetzt gehört habe, Antiste. Auf den Flügeln schauen wir jetzt so aus. Rechts außen Andrija Radulovic. Ja, denke mal, wird so ein bisschen vielleicht abgelöst sein können. Also die Alternative, denke mal, Niki Wurmbrand, Nummer 1 auf rechts außen. Radulovic hat mich schon in der Vorsaison bei seiner Leihe von Novi Sad gut gefallen. Fand ich sehr zielführend und auch nach meinem Geschmack, dass er fix verpflichtet wurde. Mit 23 ebenfalls noch in einem guten Alter, entwicklungsfähig und einer, der es für mich so ein bisschen Kretzenfaktor mitbringt. Einer, der keiner Zweikämpfe scheut, einer, der, ja, sofern er noch die Luft hat, immer für Sprints, egal ob nach vorne oder nach hinten gut ist, eben Speed-Optionen mitbringt, technisch begabt ist, ich glaube, ich auch immer wieder Situationen kreieren kann in und um den Strafraum herum. Also einer, von dem ich sehr überzeugt bin und hoffe, dass er Art 1 natürlich fitter bleibt und dann eben auch längerfristig die langen Einsätze macht und mitmachen kann. In der vergangenen Saison waren es ja oftmals eher die Kurzeinsätze, anscheinend aber auch auf sein Fitnesslevel begründet. Dann, jetzt kommen wir dann noch zu den ganz Neuen, die jetzt erst in den vergangenen Tagen verpflichtet wurden und deswegen auch etwas gedauert bis unsere Rapid-Folge jetzt dann wirklich mit an den Start gehen konnte. Der gerade nach dem Jansson-Verkauf war ja die Nummer 1, sag ich mal, von Isak Jansson, sollte der Wechsel zu Isak Jensen relativ einfach fallen, gerade auch namenstechnisch, gerade von der Aussprache und allem Möglichen, wurde es jetzt da nicht. Der hat Alkmaar dann Rapid vorgezogen. Es gab kaum Gerüchte um den Herrn Dahl, bis er dann tatsächlich präsentiert wurde. Erst, glaube ich, so 2-3 Stunden vorher haben sich irgendwie einige gemeldet, weil ich meinte, der Antiste, der ja schon sehr fix sein soll, der Dahl, die folgen sich jetzt auf Instagram und wurde daher etwas konstruiert und tatsächlich ein paar Stunden später wurde auch schon Peter Nosser Dahl präsentiert und wir haben uns diesbezüglich etwas Expertise von außen reingeholt und zwar ist es der Mo, der in der Rapid-Bubble auf Twitter unterwegs ist und den ihr dort unter Mo1899 finden könnte. Er hat so ein bisschen kleines Scouting für sich aufgezogen, auch auf seiner Seite, die wir dann gerne noch in den Shownotes verlinken werden. Einige Spiele schon vorgestellt im kleinen Rahmen und er wird uns eine kleine Einleitung und sein Feedback zu eben Peter Nosser Dahl geben.
Danke auch von meiner Seite für die Beschreibung des Spieles und des Spielstils und es zeigt einmal mehr, dass Rapid weiterhin auf Entwicklungsspieler setzt, um sie dann auch teuer verkaufen zu können. Also jetzt soll ein Rohdiamant bei Rapid reifen, um dann wieder Transfererlöse zu generieren.
Ja, du, ich bin ja generell ein Fan von Speedstern, das heißt auch hier positiv, dass man in diese Richtung jetzt eben den Step von Jansson zu Dahl gemacht hat. Kommt von Mechelen, eben wie der Mo schon gesagt hat, aus Belgien. Insgesamt ein Scorerwerte waren jetzt in der vergangenen Saison überschaubar, muss man sagen, wobei eben auch Jansson da bei Cartagena weit jetzt nicht irgendwie an diese Werte, die er bei Rapid erzielt hat, rankommen konnte. Die so offensichtlich waren, wo man sagt, wow, der hat so viele Tore, der hat so viel Assists abgeliefert, das ist ein No-Brainer, den zu verpflichten, weil dann wären mit Sicherheit auch andere Vereine noch mehr mit dem Finger drauf gestoßen worden. Ist für Norwegens U20 und U21 schon zum Zug gekommen, aber jeweils nur insgesamt 3 Einsätze, das heißt auch da noch Potenzial nach oben, wenn er sich bei Rapid tatsächlich entwickeln und in Fokus spielen kann. Und generell eben ein Zweikampfmonster, der viele Zweikämpfe führt, keinem aus dem Weg geht und auch in dieses Pressing-System, für das ja Rapid in der Vergangenheit eher gestanden ist, mit zumindest zu situativen Pressing gut geeignet zu sein scheint. Zweikämpfen eben, wie auf der anderen Seite Radulovic nicht aus dem Weg geht. Und ja, bin gespannt, wie er sich entwickelt und was er dann eben noch jetzt in Grün-Weiß dann zeigen kann und zeigen wird.
Ja, schauen wir mal.
Genau. Und dann der Transfer, der am längsten auf sich gewartet hat und mit dem man eigentlich unseren Einspielern hätte anfangen sollen, von Mo, aber gut, sorry, war jetzt mein Bad. Yannis Antisté. Da hören wir jetzt gleich noch was vom Mo zu ihm mit dazu.
Entschuldigung, ich habe schon auf Start gedrückt, unabsichtlich.
War jetzt eben der Anführungszeichen Ersatz von Arnautovic, von Selke, von Eggestein, von Müller, die da alle schon im Gespräch waren und gerüchtet wurden. Ich denke mal, an vielen war nicht wirklich dran, wobei gerade Davy Selke einer war und gewesen wäre, der mir sehr zugesagt hätte, auch von seiner Art und Weise, wie er spielt und auch eher in den Grenzen ist, von dem, wie er natürlich in der Vorsaison beim HSV performt hat. Aber Richtung Entwicklungsfähigkeit ist natürlich Yannis Antisté einer und das wird uns der Mo gleich erneut näher bringen. Glaube ich, wo man noch viel Potenzial vor sich hat, im Gegensatz eben zu den Alternativen, von denen ich jetzt gerade aufgezählt habe.
Ja, danke auch hierfür. Es ist ja wirklich Markus geschuldet, dass du in der falschen Reihenfolge jetzt da in der Folge vorkommst, aber wir haben es eh schon erklärt.
Genau, richtig. Also wie gesagt, my bad. Nichtsdestotrotz vielen lieben Dank, Mo, für deine Unterstützung, für deine Expertise, die du hier einbringen konntest. Wie gesagt, wenn ihr gerne mehr erfahren wollt, dann könnt ihr euch mal auf dem Twitter-Account vorbeischauen und oder eben seinen Blog, seine Seite besuchen und da noch ein paar andere Analysen von ihm finden. Auch mit ein paar Screenshots, also Grafiken, wo das Ganze eben dann noch dadurch unterstützt wird. Von mir noch ein paar Worte zu Antisté. Für mich und da auch in diese Richtung gerne, können uns gerne Feedback geben auf den sozialen Medien oder eben per E-Mail oder in den YouTube-Kommentaren, dass Yannis Antisté jetzt schon ein Switch ist, nicht nur bezüglich Alter und Erfahrung, der junge Mann mitbringt, der übrigens französische und was ist das andere, Martinique-Wurzeln hat, im Moment 22 Jahre alt ist, aber schon Mitte August dann 23 wird. Also in diese Richtung definitiv noch entwicklungsfähig, aber eben auch von seiner Positionierung eher einem Profil, auch jetzt nicht, wenn es ganz von der Körpergröße ist, einem Dion Bello entspricht, als einem Marko Arnautovic, als einem Davy Selke. Also Davy Selke war ja eigentlich der Paradestürmer für Mittelstürmer gewesen. Arnautovic mit Sicherheit auch mit großen technischen Skills, aber Antisté jetzt eben auch einer, der so ein bisschen auch wandert, sage ich jetzt mal, jetzt nicht immer nur im Zentrum zu finden ist, was mit Sicherheit auch zu einem Problem werden kann. Haben wir in der Vergangenheit schon festgestellt, mal bei Rapid, wenn sich die Stürmer zu sehr auf den Flügel fallen lassen oder eben nach hinten fallen lassen Richtung Zehnerraum, dass da eben das Zentrum so ein bisschen verwaist ist. Ich denke mal, da wird es eine gute Mischung finden müssen, dass eben andere Spieler in diesen Raum dann reinstoßen oder er eben mehr die Position hält. Ansonsten kann er, denke ich mal, auch leicht am Flügel beziehungsweise hinter den Spitzen hinter einer anderen Spitze zum Einsatz kommen. Also denke ich mal, auch da hat man eine gewisse größere Varianz, wie ihn jetzt ein Selke mitgebracht hätte. Ja, also ich denke mal, fix für mich eine spannende Personalie. Er kommt von Sassuolo aus der italienischen Liga und ist jetzt vorerst geliehen. War zunächst von der Kaufoption im Bereich von 4 Millionen die Rede. Jetzt ganz neu war für mich dann gestern. Also es hieß, es gibt wohl eine Kaufpflicht, wenn gewisse Parameter, also Einsatzzeiten und dergleichen wohl erreicht werden für Rapid, um dann an sich zu binden. Und ja, fanfreundschaftlich verbunden mit den Nürnbergern ist man bei Rapid ja, deswegen eben nicht nur bei dem Herrn Hornhut, sondern eben auch Antisté der Fall. Er war in der Vorsaison von Sassuolo eben noch an Nürnberg verliehen, konnte dort mit guten Zahlen auf sich aufmerksam machen und da eben auch da jetzt in schon Fankreisen in den erweiterten Fokus geraten.
Ich habe jetzt gerade nachgeschaut übrigens. Okay. Der Dion Bello hat auch 1,8 Schüsse pro Spiel in der letzten Saison abgegeben. Erçankara hat 0,9 Schüsse pro Spiel abgegeben und Guido Burgstaller hat 1,5 Schüsse pro Spiel abgegeben. Das heißt, Antisté hat gar nicht so einen schlechten Schnitt für einen Zielstürmer.
Und durch das, dass er eben auch noch diese spielerische Komponente mitbringt Plus, wenn er eben vielleicht auch noch mehr gefüttert wird als die Stürmer der Vorsaison, dann darf man gespannt sein. Man darf aber generell, denke ich mal, wird es interessant, jetzt auch wenn hier und da die Kritik da war, einem Bello, an Burgstaller, denke ich mal, eher weniger, haben die in der Vorsaison doch wirklich gemeinsam über 30 Scorer, wenn ich mich recht entsinne, abgeliefert. Und es wird jetzt nicht so einfach für die anderen Stürmer oder für die neuen Stürmer in diese Richtung da heranzukommen. Und ich meine, wenn man endlich Werte abliefern kann, plus eben vielleicht die zweite Garde da hinten, gerade die Flügelstürmer dann auch mehr und vielleicht eben auch die Zehner, sage ich jetzt mal, Seidel, Schaub dahinter, mehr Scorer noch abliefern werden. Das, denke ich mal, wäre der große Plan, der in diese Richtung dann, das Trainerteam im Köcher hat. Last but not least noch ganz kurz zu den finalen Abgängen. Da war eben, wie schon gesagt, Isaac Jansson, insgesamt zwischen 8 und 10 Millionen, ist nach Nizza gegangen. Thierry Gale konnte an die Bolton Wanderers weitergegeben werden. Da ist seine Leihe nach Polen beendet worden. Irgendwie so ein bisschen ad hoc, nachdem wohl auch da disziplinäre Probleme gegeben hat oder ja wohl vielleicht eben auch einen Wechsel in diese Richtung nach England erzwingen wollte, nehme ich mal stark an, dass er da nicht zum Trainingsauftakt gekommen ist, dass er ansonsten ein bisschen hat schleifen lassen. Bei Rapid doch eher ein Missverständnis, was bei mir am ärgsten natürlich im Gedächtnis geblieben wird, was sein Last-Minute-Ausgleich gegen den Last damals. Aber ansonsten einiges schuldig geblieben, bis auf ein paar schöne Sprints und die Leihe hier nicht den Erfolg gebracht, dass man sich erhofft hat, dass er sich dort weiterentwickelt und man ihn dann selbst wieder einbauen kann. Und auch Dennis Kagin wurde abgegeben nach Ingolstadt in die dritte deutsche Liga, auch als Fixverkauf, war als Zukunftshoffnung aus Mainz gekommen. Und dann bei Rapid nicht der Faktor gewesen, auch wenn er die Chancen gekriegt hat in der Vorsaison, konnte für mich jetzt nicht so herausstechen und damit hat man auch dieses Kapitel beendet, auch wenn das Potenzial, denke ich mal, da war und größer war, als er es irgendwie wirklich am Platz abliefern konnte.
Ja, soll ich? Kerschbaum ist auch weg.
Genau, Kerschbaum ist weg.
Sky Schwarz ist bei der Admira, der war ja aber auch schon verliehen.
Richtig, genau. Und eben Burgstaller Karriere beendet und Winche, wie schon gesagt, und Böckle jeweils verliehen.
Wie ein richtiger Radio-Sprecher.
Jo, das ist jetzt die Frage, was macht man eben aus diesem Kader? Ist natürlich für Stöger und seinen Staff jetzt nicht so easy, sofort in diesem ersten Match, in den ersten Pflichtspielen auf die ganz Neuen zu setzen, nachdem die bisher im Trainingslager eben noch nicht mit dabei waren, heißt eben Antiste und Dahl. Man wird schauen, wie schnell können sie vom Team integriert werden, wie schnell werden sie mit den Abläufen vertraut und ihre Rolle dann auch gerecht. Könnte mir gut vorstellen, dass sie dann gerade im Cup-Match bei Wacker, was aber mit Sicherheit keine einfache Aufgabe wird, aber vielleicht schon irgendwie dann zum Tragen kommen könnten oder dann vielleicht eben spätestens im Rückspiel der Conference League Quali, wenn das dann ansteht, dass er dann gegen Decid Tutsi im Weststadion zum Einsatz kommen. Für die ersten Einsätze, denke ich mal, werden sich jetzt gerade Mbui und Kara an vorderster Front empfohlen haben. Radulovic auf der einen Seite, auf links bin ich gespannt, welche Variante man sich da einfallen lässt. Was man bis jetzt nicht genannt hat, war eben die Herren Sedi und Zivkovic. Die sind jetzt auch gar nicht so im Einzelkader oben mit dabei, aber haben jetzt, denke ich mal, auch in der Vorbereitung einige Minuten gesammelt. Plus eben, wer fix eigentlich für Rapid 2 verpflichtet wurde, ist ein Weichselbraun. Der konnte jetzt aber gerade im Trainingslager und in den Testspielen stark auf sich aufmerksam machen und mit Sicherheit eine Variante, die es zu berücksichtigen gilt und die vielleicht jetzt dann auch die erste Geige jetzt in diesem ersten Pflichtspiel spielen darf. Und wenn er dann eben dann auch performt, könnte es eben so ein Fall wie der Ercan Kara sein, der damals ja auch nur bei seinem ersten Rapid-Abenteuer für die Zweiermannschaft zunächst vorgesehen war, dann aber in der Vorbereitung der Testspiele und auch in den ersten Pflichtspielen so auf sich aufmerksam gemacht hat, dass er relativ schnell nach oben gerückt ist. Und durch die Verletzung leider von Philipp Molzi, der ja von der U18 zu Rapid 2 schon in der vergangenen Saison hochgestoßen ist, hat man nachgebessert mit dem René Krivak, auch ein Name, den man in Hütteldorf schon gut kennt, der damals in der Kampfmannschaft soll ich sagen, getestet, nee, für die Kampfmannschaft geholt wurde, da auch durch seine Größe schon ein Faktor war, dann mit Laien versucht wurde, ihn eben an die Bundesliga schon voll zu gewöhnen und dann als weitere Zukunftsaktie für Rapid zu haben, war dann zuletzt in Dordrecht in den Niederlanden im Einsatz und ist jetzt eben zurückgeholt worden, um für Rapid 2 da eine Option zu sein.
Genau, das waren halt die... Das war halt der Kader jetzt von Rapid. Jetzt haben wir noch Rapid 2 zum Schluss ein bisschen angeschnitten. Was ich jetzt so herausgehört habe, auch als Fazit von dir, ist eigentlich, dass du denkst oder vermuten lässt, dass Krilgic vielleicht der erste Verlierer unter Peter Stöger sein könnte.
Ja, könnte schon sein, auch wenn man jetzt gerade wirklich tatsächlich dann auch in Richtung Nzi, nicht so einfach der Name, nachbessern sollte, dann wird das Hauen und Stechen gerade Richtung 6 stark sein. Und ich denke mal, reine 6 ist Nzi dann eben und Krikic und die mit Potenzial dann eben auch für 8 sind Sangaré, Amane und denke ich mal auch an Oswald, der da sehr polyvalent unterwegs ist und er hat zahlreiche Positionen, sei es Außenverteidiger, beide Seiten, sei es 6, 8, 10 geben kann. Jetzt nicht vielleicht überall die allererste Geige spielen kann und spielen wird, aber eben so gut einsetzbar auf zahlreichen Positionen ist, dass ihn, denke ich mal, eine wichtige Aktie ist, auch für Peter Stöger, um einen Kader zu haben und auch, eben auch vielleicht auch auf der Bank in die Hinterhand zu haben, um dann auf etwaige Verläufe reagieren zu können. Und gerade eben auch Dominik Weichselbraun, denke ich mal, ist jetzt für viele überraschend von Amstetten gekommen, eher für die Zweier vorgesehen. Und er oder Sadi oder Zivkovic und dann eher wahrscheinlich Weichselbraun dürften jetzt diese Nummer 1 Option jetzt vielleicht zuerst für den linken Flügel sein, um dann vielleicht in diesen ersten 1, 2, 3 Pflichtspielen da aufgeigen zu können oder zeigen zu können, ist auch erst 21 und wäre natürlich schön, wenn ein weiterer Österreicher da im Stamm mit dabei wäre oder eben zumindest nah dran.
Die Nummer 7 ist im Rapid-Kader jetzt noch nicht vergeben. Die hat man wohl für Marko Arnautović aufgehoben. Bleibt das jetzt die Gedächtnis-Arnautović-Nummer und wird nicht mehr vergeben oder denkst du?
Schauen wir mal, hat er in der vergangenen Saison die Umbello getragen. Kann gut sein, dass man eben diese Richtung oder sehr wahrscheinlich aufgehoben hat. Ja, ich glaube, es ist ja immer so, glaube ich, zum Winter hin kann noch einmal Nummer getauscht werden. Könnte dann sein, dass dann einer daherkommt und sagt, ich würde gerne von X auf Y eben auf die 7 tauschen. Bei der Zweimannschaft ist eben ein Zivkovic, der die Nummer dreht. Sollte der vielleicht eher noch wieder schaffen, da an die Kampfmannschaft heranzurücken, was ich mir auch stark wünschen würde. Aber da muss einfach auch von ihm noch mehr kommen und die Konkurrenz, man hört es eh, wird nicht kleiner. Da braucht es große Ellenbogen, spitze Ellenbogen, um sich da durchschlagen zu können. Ja, wird man schauen. Als großes Talent gehandelt wurde ihm auch ein Yusuf Demir und hat es dann nicht wirklich geschafft, selbst bei Rapid nicht und auch andernorts nicht, sich da voll durchzubeißen im Profibusiness. Ich hoffe, dass Zivkovic jetzt zum Glück nicht so gehypt wurde, aber eben auch als Next Big Thing gehandelt wurde, da mehr dann Erfolg und Glück und Durchsetzungsvermögen hat.
Okay, und jetzt, wenn ich dich auf diese Aussage nie wieder drauf anspreche, es gibt kein Verschreien, es gibt keinen Aberglaube, aber jetzt, und uns hört niemand zu, ja? Okay. Ich werde dich darauf auch nicht mehr ansprechen und dich auch
festnageln,
wenn Rapid dann im unteren Playoff verschwindet.
Also ich glaube, wenn Rapid im unteren Playoff verschwindet, dann hat mal wieder der gesamte Verein ein großes Problem. Dann hat Peter Stöger mit ziemlich wahrscheinlich ein Problem und wie schon angekündigt, da wird er wahrscheinlich auch Markus Katz ein Problem bekommen. Also mit dem Kader darf das eigentlich nicht sein, dass das untere Playoff man dort Teil davon wird. Also Stand jetzt würde ich das fix ausschließen sogar. Ich denke mal, man wird sich da Top 3, Top 4 hoffentlich im Grunddurchgang irgendwo bewegen und für mich muss das Ziel eben fix sein, Top 3 zu erreichen am Ende der Saison. Und wir beide wissen es natürlich auch, es ist dann natürlich noch mit ein Ziel, den Erzrivalen hinter sich zu lassen.
Genau. Also
da waren wir in der vergangenen Saison weit davon weg.
Ja, muss ich ganz außer fix in den Derbys leider. Aber
ja, aber tabellarisch dann eben auch von den Punktabständen waren wir ja einen riesigen Schritt davon entfernt.
Genau.
Und da die geht es nicht nur zu schließen, sondern eben auch zu sagen, okay, man schafft es jetzt gleich da vorbeizuziehen. Bin eh auch gespannt, wie es bei der Austria alles wird. Ist für mich im Gegensatz zu Rapid der große Vorteil, dass man da wesentlich eingespielter ist. Dass man
ist
ja
auch
eben
schon viel früher mit dem Kader fertig gewesen.
Ja, dass also man da eine gewissen
komplette Vorbereitung schon mit dem neuen Kader oder mit dem adaptierten Kader verbringen können und durchführen können.
Und ich weiß nicht, du hast natürlich große Petitionen gestartet für Andy Gruber, konnte ich auch verstehen. Für mich ist ein Sangaria eher sogar ein Upgrade, auch wenn man jetzt nicht 1:1 die Position
kriegt. Sag nicht Sangaria, er ist Zakaria.
Zakaria. Darf ich doch mal scherzhaft sagen.
Ich sage ja, nehmen wir seriöse Titel, weil du merkst ja das dann nicht.
Aber es wäre so ein Hybrid aus Sangaré und Zakaria wäre vielleicht auch eine interessante Option, oder?
Ja, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich vom Können her auf jeden Fall. Apropos Sangaré natürlich, jetzt komme ich wieder durcheinander. Wie wahrscheinlich ist, dass der bei Rapid bleibt?
Hättest du mich... Also ich habe es irgendwann im Sommer ja eigentlich gemeint, als es dann hieß, ja, oder als die Sperren dann auch bekannt gegeben wurden für Royao und Sangaré, ja, wird Rapid wahrscheinlich eh nicht mehr wirklich betreffen. Also für mich sind die beide fix weg im Sommer. Jetzt sind sie beide noch da, aber wir wissen natürlich auch, das Transferfenster ist noch lange offen, über einen Monat. In der Zeit kann sich natürlich noch einiges tun, gerade wenn vielleicht erneut es so kommen sollte und Rapid jetzt sich in diesen Quali-Matches, sind ja auch international irgendwie schon und denke mal dadurch mehr im Fokus von gewissen Scouts wie nationale Partien sich da erneut hervortun könnte, dann gibt es natürlich immer die Option, dass er Rapid noch abhanden kommt. Aber ich hätte jetzt diesbezüglich auch nicht das Bauchweh. Ich glaube, wenn der Preis stimmt, sind die meisten Rapidler bereit, ihn abzugeben. Natürlich hat er große Qualitäten, aber er hat eben in der vergangenen Saison auch große Aussätze gehabt. Die Lernkurve war nicht so steil, wie man es sich vielleicht erhofft hätte, gerade diesbezüglich. Und von daher, ist für mich eben nicht 50-50, vielleicht sogar eben noch im 60er-Bereich, dass er sagt, er könnte doch noch abhanden kommen.
Okay. Ja.
Aber wie eben gesagt, also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich habe so ein bisschen als wir beide verkauft. Also für mich war es irgendwie auch so von den jüngsten Meldungen nicht so wahrscheinlich, dass Peter Stöger Trainer wird. Er ist doch geworden. Es war für mich eher aufgelegt, dass Royao und oder Sangaré, mindestens einer von der zweiten, relativ vielleicht früh sogar im Transferfenster Rapid abhanden kommt. War bisher nicht der Fall. Ja, also von daher, das Mega-Orakel war ich bisher nicht.
Ja, ist halt so, Markus, aber damit wirst du leben müssen. Wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Schauen wir mal, Mega Orakel Top 3, was da dann rauskommt. Also, aber wie gesagt, wir haben ja gesagt, die Aussage ist ohne Aberglaube und allem drum und dran. Das heißt, das soll keinen Einfluss auf die Rapid-Performance im nächsten Jahr werden. Ja, ich bin gespannt, wohin der Kader führt, wohin Peter Stöger Rapid führen wird, ob er an seine erfolgreichen Zeiten wieder anknüpfen. Wir hoffen natürlich, da rede ich jetzt auch in der Wir-Form nicht.
Ja, in der Wir-Form für die Austrianer.
Werden das aber wieder in gewohnter Manier in der kommenden Saison dienstags analysieren, Woche für Woche, auch wenn es noch so mühsam wird.
Ja, so schaut's aus. Wir waren jetzt zuletzt ein bisschen sprunghafter mit den Tagen, auch eben dem geschuldet, Art 1, Urlaubszeit, A2 eben auch und dann vielleicht ein bisschen darauf reagieren können, was gerade passiert ist. Jetzt den Spielplan dann geschuldet, wird es eben nicht mehr so sein. Vielleicht schaffen wir es ab und zu, Stefan, sogar schon am Montag rauszukommen, aber prinzipiell bleibt der Dienstag unsere Hauptkompetenzzeit, wo wir dann da wieder damit rauskommen, weil ja, erstens ist es dann oft zeitlich, wenn einer von uns beiden immer meistens am Sonntag im Stadion ist, nicht so einfach und zweitens, ja, wollen wir jetzt nicht zu einem Fluch und zu emotionalen Podcast irgendwie verkommen, wo wir es vielleicht ab und zu dann bereuen, wenn wir gleich nach den Partien aufnehmen müssen.
Genau, und weil wir auch schon via sozialen Medien gefragt wurden, ja, das Tippspiel gibt es auch in der kommenden Saison wieder. Ihr könnt euch unter kicktipp.at/nogo schon registrieren. Wenn ihr schon registriert seid, braucht ihr nichts weiteres machen. Wir werden dann die Partien anlegen, wenn es soweit ist, und auf Sendung wieder tippen. Ich glaube schon ab nächster Woche Europacup.
Genau, richtig. Also jetzt am Wochenende werde ich alles mal anlegen und dann können wir dann bei unserer nächsten Folge 175 die Tipps schon abgeben und ihr könnt dann eben auf jeden Fall mit einstimmen.
Ja, Markus, das war die große Vorschau über Rapid in der Saison 25-26. Mal sehen, wie deine Einschätzungen und deine Analysen auch halten werden, aber ich nehme an, wie immer recht stabil. Danke für deine Einschätzungen und für deine geballte Kompetenz, die du uns da wieder mal bewiesen hast in der vergangenen Stunde. Es sind doch keine 3 Stunden geworden, aber 1 Stunde reicht ja auch.
Genau, richtig. Dann sagen wir auch nochmal vielen lieben Dank an den Mo. Sage ich auch vielen Dank, Stefan, an dich für deine Zeit und deine Fragen, deine Sticheleien, deine Kompetenz auch.
Das wollte ich. Das musst du dir angewöhnen, dass du meine Kompetenz gleich am Anfang betonst und nicht dann erst, wenn dir nichts anderes mehr einfällt.
Und wir sagen natürlich vielen lieben Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Sind wie gesagt jederzeit offen für euer Feedback, für eure Fragen. Und wenn die Substanz haben, wovon wir ausgehen, dann gehen wir auch gerne darauf ein und behandeln die dann in einer unserer nächsten Folgen.
Wir hören uns. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Baba.
Ciao, ciao.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben. Und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die 3. Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August. Und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen. Und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der 3. Liga live und in bester HD-Qualität. Und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz. Und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.